Also es kann doch nicht sein, dass die einen kein Dach über dem Kopf haben, dass Leute keine Wohnung finden und andere verknappen künstlich Wohnraum, indem sie Gebäude oder Grundstücke einfach leer stehen lassen. Wenn ein Gebäude jahrelang leer steht, vor sich hin verrottet,
dann
finde ich, sollte man gegen denjenigen vorgehen, der das Gebäude leer stehen und verfallen lässt, und nicht gegen diejenigen vorgehen, die sagen, hier ist Platz, hier ist ein Haus, das wird nicht genutzt, wir nutzen das jetzt sinnvoll.
Das vorläufige amtliche Ergebnis.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieg.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse, denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Moin, hier ist Jan Schipmann und ihr hört Absolute Mehrheit, den Podcast über die ganz konkreten politischen Visionen von denen da oben. Und heute sitzt die Parteichefin der Linken mir gegenüber. Herzlich willkommen, Janine Wissler.
Danke für die Einladung.
Frau Wissler, wann hatten Sie das letzte Mal einen Kater?
Das letzte Mal einen Kater hatte ich Silvester, also beziehungsweise Neujahr, glaube ich.
Ein Freund von mir hat mir letztens gesagt, beziehungsweise hat das bei einem Bier gesagt, die Linke ist gerade in einer Katerphase und muss jetzt zeigen, ob sie aus dem miesen Absturz gelernt hat. Und das fand ich ein schönes Bild und deswegen habe ich das mitgenommen. Was ist das Wichtigste, was Sie aus den letzten 3 Jahren gelernt haben?
Ich habe eine ganze Menge gelernt in den letzten 3 Jahren und ich glaube, das Wichtigste ist vielleicht... dass man sich immer wieder deutlich macht, warum man das eigentlich macht und dass es nicht irgendwie um klein-klein geht und dass es nicht um innerparteiliche Fragen und Machtgeblänkel geht, sondern um was es tatsächlich geht. Und es geht darum, dass wir in einer total ungerechten Welt leben und dass es ja auch irgendwie unsere Verantwortung ist, sie zu einem besseren Ort zu machen, dafür zu sorgen, dass nachkommende Generationen einen lebenswerten Planeten haben, die massive Ungleichheit, die Armut, die Ungerechtigkeit auf dieser Welt zu verringern. Und das muss man sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen, um nicht auch manchmal so ein bisschen aufgerieben zu werden durch die alltäglichen Probleme.
Viele junge Menschen in unserer Zielgruppe wissen das gar nicht mehr, aber bei der vorletzten Wahl 2017 hat die Linke mehr Stimmen als die Grünen geholt und stand bei 9%. Jetzt stehen die Grünen in Umfragen 4 bis 5 Mal so gut da und sie sind in manchen Umfragen gar nicht mehr drin wegen Irrelevanz. Was ist der Hauptgrund, dass damals alles anders war?
Naja, man muss halt sehen, was seitdem eben auch passiert ist, ne? Und jetzt muss man sagen, es gibt sicher ein paar objektive Faktoren, die es gerade nicht so einfach machen. Also, dass wir eben wirklich in den letzten Jahren natürlich auch eine Verschiebung des politischen Diskurses nach rechts erlebt haben und die Linke in vielen Ländern Europas, nicht nur in Deutschland, damit unter Druck geraten ist. Aber man muss natürlich auch sagen, dass jetzt die ein oder andere Entwicklung in unserer Partei selbst in den letzten Jahren jetzt nicht gerade die beste Werbung war, warum alle ihre Stimme der Linken geben müssen. Aber ich glaube, dass die Gründe, warum die Menschen 2017 die Linke gewählt haben, eigentlich immer noch da sind. Also, sondern sich oder sich sogar eher noch zugespitzt haben. Also die ungerechte Verteilung von Reichtum, dass Menschen mit ihren Gehältern nicht über den Monat kommen, dass die Mieten steigen. Also all diese Gründe, warum Menschen links wählen, die gibt es ja heute immer noch und sogar zugespitzt. Aber wir müssen halt daran arbeiten, auch Vertrauen zurückzugewinnen, wo wir in den letzten Jahren Menschen das Gefühl hatten, die beschäftigen sich ja doch mehr mit sich selbst, als unsere Probleme zu lösen.
Gutes Stichwort. 2017 war Sarah Wagenknecht noch ihre Spitzenkandidatin. Jetzt steht sie stellvertretend für den Absturz der Partei. Seit Wagenknecht raus ist, ist die linke Fraktion im Bundestag nur noch eine Gruppe. Ist denn wenigstens die Stimmung besser, seit die Wagenknecht-Leute weg sind?
Auf jeden Fall. Und nicht nur in der Gruppe, sondern in der gesamten Partei gibt es einfach ein Aufatmen. Und wir haben in den letzten Monaten tausende neue Mitglieder gewonnen. Also auch Leute, die gesagt haben, ich habe die ganze Zeit überlegt, aber war unsicher. Und jetzt, wo das jetzt geklärt ist, trete ich ein. Und auch Leute, die ausgetreten waren, die jetzt wieder eintreten. Von daher ist das schon ja, ein gewisses Aufatmen. Und ich meine, gerade wenn man momentan auch hört, was die Forderungen sind, jetzt auch von ihrer neuen Partei, also Sanktionen gegen junge Bürgergeldbezieher oder jetzt Gipfel im Kanzleramt zur sogenannten Ausländerkriminalität oder auch bei, selbst bei der Cannabis-Legalisierung dagegen gestimmt. Also da sieht man halt schon, dass die inhaltlichen Differenzen zur Politik der Linken so groß waren, dass es einfach folgerichtig war, dass es diese Trennung auch gab.
Zum Beispiel auch beim Selbstbestimmungsgesetz, das stand zum Beispiel auch im Wahlprogramm der Linken 2021, auch, ja. Da hat das BSW jetzt einfach mal kollektiv geschlossen dagegen gestimmt im Bundestag. Also kann man eigentlich sagen, das ist überhaupt keine linke Konkurrenzpartei mehr?
Also ich finde, dass sehr viele Positionen mit links überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also ja, jetzt das Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag, das war ja, ist ja Teil auch unseres Programms der Linken, dass wir sagen, das stigmatisierende transsexuellen Gesetz, das muss abgeschafft werden und Menschen dürfen nicht stigmatisiert werden und nicht solchen demütigenden Verfahren unterzogen werden. Und dass man sich in Windeseile von all diesen linken Überzeugungen verabschiedet. Und ja, davon redet, es gäbe ungezügelte Massenmigration, was ja auch total Quatsch ist, ne? Also ich meine, das Mittelmeer ist eine der tödlichsten Grenzen der Welt. Also es gibt ja keine, also wir erleben gerade eine Aushöhlung des Asylrechts, ja, und eben dann auch im sozialen Bereich, wo dann Sanktionen gefordert werden. Ja, also das hat mit linker Politik an vielen Stellen wirklich nicht mehr viel zu tun.
Jetzt sind Sie im Bundestag nur noch eine Gruppe. Wo macht sich der Unterschied zwischen Fraktion und Gruppe in der täglichen Arbeit am meisten bemerkbar?
Ja, in den parlamentarischen Rechten vor allem. Also es macht sich bemerkbar, dass wir eben jetzt unsere Anträge meistens zu später Stunde aufgerufen werden, dass wir deutlich weniger an Redezeit haben. Und natürlich auch weniger Ressourcen, weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir im Bundestag jetzt auch nach hinten gesetzt sitzen, was jetzt die Arbeit ein bisschen nerviger macht, aber natürlich die inhaltlich-politische Arbeit jetzt nicht behindert. Aber es sind eben vor allem diese parlamentarischen Rechte, dass wir jetzt wirklich sehr kurze Redezeiten eben nur noch haben und weniger eigene Themen in den Bundestag einbringen können. Und das ist natürlich schade, weil solche Themen wie Steuergerechtigkeit und Umverteilung, das bringt ja außer uns keiner ein in den Bundestag oder auch Thema irgendwie, die Mieten sind zu hoch oder wir müssen irgendwie die Bürgergeldsätze erhöhen und den Mindestlohn erhöhen. Das sind ja alles Dinge, die wir in den Bundestag getragen haben. Das werden wir auch weiterhin tun. Und wenn es halt dann um 20.30 Uhr debattiert wird, dann ist das so.
Dann sind Sie hier genau richtig, weil hier geht es ja um die absolute Mehrheit, was Sie tun würden, wenn Sie die absolute Mehrheit hätten. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie als Politikerin aber noch etwas besser kennenlernen können, haben wir Sie, wie wir es hier immer machen, nach einem Zitat gefragt, das Ihre politische Vision am besten beschreibt. Was haben Sie uns mitgebracht?
Wir leben in einer zutiefst ungleichen Gesellschaft, in der eine Minderheit den Großteil besitzt. Und damit will ich mich nie abfinden. Also ich will mich nicht damit abfinden, dass Profitinteressen einer Minderheit gegen die Mehrheit der Menschen durchgesetzt werden. Und das ist auch für die Linke Kern unserer Politik. Also Gerechtigkeit, Gleichheit, das sind die Kernpunkte unserer Politik.
Von wem stammt das?
Sie hatten ja mich um ein Zitat gebeten.
Ach, die zitieren sich selber. Nee, ich hatte gedacht, dass es, also manche, zum Beispiel Lars Klingbeil hat einen Songtext mitgebracht oder Konstantin Kuhlert, was er aus der Entwurfsphase des Grundgesetzes mitgebracht beispielsweise. Aber dann haben sie sich selber zitiert. Das finde ich aber auch ganz gut, weil das schließt super an die erste Maßnahme und da haben sie uns das hier mitgebracht.
Undichte Klassenzimmer, ekelhafte Toiletten und eine Dauerherrschaft der Tageslichtprojektoren. Deutsche Schulen sind teilweise im miserablen Zustand. Um das Lernniveau der Schülerinnen und Schüler steht es ebenfalls schlecht. Bei der aktuellen PISA-Studie schnitt Deutschland so schlecht ab wie noch nie. Und auch von Chancengleichheit kann Deutschland aktuell nur träumen. Die IFO-Studie Chancenmonitor von 2023 zeigt, wie stark der Bildungserfolg abhängig von der sozialen Herkunft ist. Zu alledem kommt außerdem noch der akute Lehrermangel. Um jedem Kind einen fairen Start ins Leben zu ermöglichen, ist eine umfassende Reform unentbehrlich.
Haben Sie früher in der Schule heimlich auf dem Klo geraucht, Frau Wissler?
Nein.
Gar nicht?
Nicht auf dem Klo.
Bei uns war Rauchen bei manchen Klos nämlich der einzige Grund, um da hinzugehen, außer man wollte irgendwie noch irgendwie was mit Edding an die Wände schmieren, weil das so widerlich war, dass man da was anderes gar nicht machen wollte. Und meine Schulzeit ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber den Zustand können viele, die aktuell noch zur Schule gehen, genauso bestätigen. Sie haben uns als erstes Thema eine umfassende Schulreform mitgebracht. Was muss passieren, damit sich wirklich was an den Schulen ändert?
Ja, jede Menge. Also es fängt schon dabei an, was Sie jetzt angesprochen haben, dass wir gut ausgestattete Schulen brauchen. Ne? Also ich meine, Schulen erkennt man ja in vielen Stadtteilen daran, dass sie das marodeste Gebäude der Gegend sind. Und das ist ja ein riesiges Problem. Also dass unsere Kinder nicht ein schönes, positives Lernumfeld haben, sondern eben von völlig heruntergekommenen Toiletten, Turnhallen, die in Teilen kaum brauchbar sind, die Klassenräume zu eng. Wir haben ja auch gerade in der ganzen Corona-Zeit nochmal gemerkt, wo da die Mängel sind. Und wenn man sich überlegt, irgendwie, dass, weiß ich nicht, die Banken in Deutschland in solchen Kathedralen, in glitzernden Glashäusern untergebracht sind. Und wenn man sich dann anschaut, irgendwie wie Bildungseinrichtungen aussehen, dann ist das ein Riesenproblem. Das heißt, gut ausgestattete Schulen. Und das ist das Erste. Und dafür muss man natürlich Geld in die Hand nehmen. Aber das absolut Zentrale ist, Bildungserfolg ist in Deutschland davon abhängig von der Herkunft. Und ich wünsche mir ein Bildungssystem, das die unterschiedlichen Startchancen von Kindern kompensiert und das nicht die nicht zementiert. Also es ist nach wie vor so, dass Kinder aus ärmeren Familien, aus Arbeiterfamilien, mit Migrationshintergrund, Kinder mit Behinderung, dass sie systematisch benachteiligt werden in der Schule. Und ich wünsche mir eine Schule, die alle Kinder bestmöglich fördert nach ihren Bedürfnissen. Und deswegen ist für mich das die Frage von längerem gemeinsamen Lernen auch ganz wichtig. Also nicht im Alter von 9 oder 10 Jahren, wo man gar nicht sehen kann, wo man gar nicht überblicken kann, welche Entwicklung ein Kind macht. Da schon zu entscheiden, auf welche weiterführende Schule ein Kind geht, halte ich für einen großen Fehler. Längeres gemeinsames Lernen und auch im Schulalltag muss sich eine ganze Menge ändern.
Wie lange soll man zusammen lernen? Also das heißt dann, dass man quasi diese Dreigliedrigkeit aus Gymnasium, Realschule, Hauptschule aufbrechen würde?
Unbedingt. Und das zeigt ja auch, alle Studien zeigen ja, dass die Länder, die eben diese Mehrgliedrigkeit nicht haben, auch was die Bildungserfolge angeht, ja viel besser sind als Deutschland. Also ich finde, es gibt ja Schritte in die Richtung, 6 gemeinsame Jahre, 8 gemeinsame Jahre, das sind alle Schritte in die richtige Richtung. Wir sagen 10 Jahre gemeinsames Lernen und dann sind Schülerinnen und Schüler 15 Jahre alt, 16 Jahre alt und dann sind sie auch in einem Alter, wo man ganz anders entscheiden kann, wollen sie eine Ausbildung machen, wollen sie das Abitur machen, wo sind ihre Stärken, ihre Schwächen, was sind ihre Interessen und deshalb längeres gemeinsames Lernen, am besten bis zur 10. Klasse, wie das auch fast alle anderen Länder so machen.
Und dann würde quasi noch eine Oberstufe drankommen, wenn man nachsetzt noch.
Genau.
Sie wollen ja aber auch noch ein paar andere Sachen ändern. Sie wollen ja gerne Schulnoten abschaffen, das Sitzenbleiben abschaffen und Hausaufgaben abschaffen. Was bringt das?
Bei den Hausaufgaben ist es so, dass es einen Riesenstress in die Familien reinträgt, weil das ist, kennt doch jeder. Ne? Also Eltern setzen sich nochmal nach dem Abendessen hin und versuchen sich selber nochmal mühsam den Dreisatz beizubringen, um das irgendwie dem Kind zu erklären oder den Satz des Pythagoras oder was weiß ich, englische Verben zu konjugieren. Und wir sind der Meinung, natürlich braucht es eigenständige, selbstständige Lernzeiten für Kinder, aber die sollten in der Ganztagsschule stattfinden und zwar unter professioneller Betreuung und nicht am Küchentisch abends, wo irgendwie Eltern dann sich selber noch reinfuchsen müssen. Also Hausaufgaben eben in die Schule zu verlegen. Das Sitzenbleiben finde ich einen total wichtigen Punkt. Wissen Sie, ich habe als Schülerin selber immer ganz viel Nachhilfe gegeben. Und ich hatte Schülerinnen und Schüler, Nachhilfeschüler, die konnten das alles. Ja, die konnten 2 Tage vor der Klausur, haben die alles gekonnt und sie haben trotzdem eine 5 oder 6 geschrieben.
Weil sie Panik gekriegt haben.
Weil sie Panik hatten. Also ich habe Kinder kennengelernt, die wirklich am Tag vor der Klausur hatten die dann Bauchschmerzen und Krämpfe. Und sie saßen in dieser Prüfungssituation und haben das dann nicht geschafft. Und diese Angst vorm Sitzenbleiben, das ist so ein großer Druck auf Kinder. Weil Sitzenbleiben, was bedeutet das? Man wird rausgerissen aus seinem Freundeskreis. Man ist immer der oder die Älteste in der neuen. Man muss in eine neue Klasse. Man ist das Kind, das es nicht geschafft hat. Es ist so mit Versagen behaftet. Und ganz ehrlich, wie viele Schüler kennt man denn, die durch Sitzenbleiben wirklich jetzt zu subtal guten Schülern geworden sind? Warum sollte man ein ganzes Jahr wiederholen, wenn man in Mathe und Englisch eine Schwäche hat. Ne? Also deswegen finde ich, das Sitzenbleiben ist einfach nicht sinnvoll. Und bei den Noten geht es uns darum, die Ziffernoten abzuschaffen, wie zum Beispiel auch Estland das gemacht hat und andere Länder, die auch.
Machen die das jetzt?
Naja, es gibt halt schriftliche Bewertung. Also in der Oberstufe ist es dann anders, aber es geht nicht darum, dass Schülerinnen und Schüler keine Bewertung bekommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch eine Bewertung natürlich bekommt. Das heißt,
hat man auch keinen Abschluss.
Natürlich. Ja, also klar, bei den Abschlüssen ist es nochmal anders, aber die Frage bei Grundschülern, bei Unterstufen-, Mittelstufenschülern, also wird man deren Leistungen gerecht und deren Lernerfolg gerecht mit einer Ziffernote von 1 bis 6 oder wäre es nicht viel hilfreicher, die Leistungen eben auf eine andere Art und Weise zu bewerten? Andere Länder haben damit gute Erfahrungen gemacht, zumal wir wissen, dass Notengebung natürlich auch was sehr Subjektives ist. Ne? Also von daher ist das sicher was anderes, wenn man dann Abitur macht oder einen Realschulabschluss und Notendurchschnitt hat, aber eben diese Ziffernoten eben durch qualitativ viel hochwertige Bewertungen zu ersetzen. Das ist der Ansatz, der ja auch in vielen, ja, unter vielen Bildungsexperten diskutiert wird.
Ich glaube, in der ersten Klasse war das auch so, dass man, glaube ich, nur eine schriftliche Bewertung gekriegt hat.
Erste, zweite Klasse war zumindest bei mir so, dass man eben noch nicht dieses Ziffernzeugnis hatte, sondern...
Ich frage mich dann nur einfach, was das mit mir damals gemacht hätte, weil im Nachhinein bin ich ganz froh darüber, dass ich bei Mathe und Chemie nicht einfach komplett ausgestiegen bin. Wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, boah, da gibt es jetzt auch irgendwie nicht die drohende 5 oder so, dann wäre ich da vielleicht einfach ein bisschen lockerer noch mit umgegangen. Gibt es da nicht auch das Risiko, dass dann halt ein paar Leute, wie wahrscheinlich ich es gemacht hätte, einmal gesagt hätten, ja komm, dann mache ich halt noch in Englisch mit, das kann ich, Deutsch kann ich auch, Geschichte kann ich, aber halt alles, was naturwissenschaftlich war, wäre ich raus gewesen im Kopf.
Ja, ich finde halt gerade, wenn man sich die PISA-Studien anschaut, sollte man sich ja ein Beispiel an denen nehmen, die besonders erfolgreich abschneiden. Und das sind eben genau Länder, die nicht auf Mehrtätigkeit setzen, die zum Teil eben keine Hausaufgaben haben, sondern Ganztagsschulen, optimale Betreuung und die zum Teil eben auch Ziffernoten durch andere Bewertungssysteme ersetzt haben. Und ich finde, also es geht ja nicht alleine um diese eine Maßnahme, sondern um ein Gesamtpaket. Und ich finde, was Sie jetzt beschreiben, das ist ja eine grundsätzliche Herausforderung. Also wie schafft man das denn überhaupt, dass Lernen Spaß macht? Also dass Schulen nicht sowas wie eine Lernfabrik sind, wo Kinder hingehen mit Druck und Stress, sondern wir wollen doch eigentlich, dass Kinder Freude am Lernen haben. Und wie kann man denn auch schaffen, eben das Interesse an Dingen zu wecken? Und durch kleinere Klassen, durch andere Lernmethoden. Und ich finde, die Frage muss man eben auch stellen. Also wie kann Schule generell ganz anders funktionieren? Ne? Und gerade wenn wir über Ganztagsschule reden, geht es ja auch nicht um ganztägigen Unterricht von der ersten bis zur 10. Stunde und jetzt irgendwie Doppelstunde hier und dort, sondern wie können wir es schaffen, Schule eben auch als einen Raum zu haben, wo zum Beispiel jedes Kind ein Instrument lernen kann, ja, wo es Sport- und Bewegungsangebote gibt, wo Kinder auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise gefördert werden, eben nicht nur in Mathe, Englisch, Deutsch, sondern eben wirklich ganzheitlich auch, was musikalische, künstlerische Fähigkeiten und Begabungen angeht. Also in so eine Richtung eben zu denken, aber ich glaube, dass man eben nicht dadurch alleine gut lernt, dass man Druck und Stress hat, es ist ja dieses auch berühmte Bulimie-Lernen, ne? Die Leute lernen auswendig und 3 Tage danach der Klausur ist alles wieder vergessen. Also, und es gibt ja total viele pädagogische Konzepte, wie man Lernen auch anders gestalten könnte. Und vor allem müssen wir wirklich den Druck und den Stress rausnehmen und auch dieses Beschämen von Kindern, dieses Angst vor schlechten Noten haben, das lässt Kinder ja nicht besser lernen, sondern viel schlechter.
Ich schlage mal direkt den Bogen. Für genau all solche Angebote braucht es ja auch jede Menge Lehrkräfte.
Ja.
Das haben wir das Problem. Wir haben halt einfach nicht genug davon. Es gibt verschiedene Schätzungen von 68.000 von der Kultusministerkonferenz bis 160.000 aus anderen Quellen, Lehrkräfte fehlen bis 2035. Und wie wollen Sie mehr davon in die Schule bringen?
Also man muss natürlich sagen, dass die Lehrkräfte, die jetzt fehlen, das sind natürlich die Versäumnisse der Vergangenheit. Also ich meine, über Jahre und Jahrzehnte wurde immer gesagt, die Geburtenzahlen gehen zurück und demografische Rendite und wir müssen weniger Lehrer ausbilden.
Wurde mir noch gesagt, bloß nicht Lehrer.
Ja, mir auch. Ja, ja, das ist, also ich habe das auch im Landtag, haben wir die Debatten. Ich war ja ab 2008 Landtagsabgeordnete in Hessen und da wurde jahrelang davon geredet, demografische Rendite, wir brauchen jetzt nicht mehr Lehrer, sondern wir lassen die Lehrer im System und dann werden die Schülerzahlen zurückgehen. Das hat natürlich alles nicht gestimmt und es gab schon vor Jahren Prognosen, dass das nicht stimmen würde. Wir hatten, glaube ich, vor 10 Jahren schon eine Studie damals vorgelegt, die gesagt hat, wir müssen mehr Lehrkräfte ausbilden, weil zum einen eben die demografische Entwicklung nicht so ist, wie sie prophezeit wurde und zum anderen wir ja auch kleinere Klassen wollen, ne? Und eine bessere Betreuung und das ist einfach ein totales Versäumnis, weil ich meine, wenn ein Kind geboren ist, weiß ja jeder, dass das 6 Jahre später in die Schule kommt, ne? Und
in den meisten Fällen ist das
also
so,
das, ja. Das ist so und dass es natürlich einen gewissen Zuzug gibt und gegeben hat, ich meine, das war ja auch absehbar. Von daher müssen wir alles dafür tun, um den Lehrerinnenberuf auch attraktiver zu machen und Menschen für das Lehramt zu gewinnen. Und deshalb Offensive bei der Lehrkräfteausbildung. Und natürlich muss man auch schauen, wie man Menschen, die jetzt vielleicht nicht gerade kurz nach dem Abi sind, sondern vielleicht schon auch einen anderen Beruf gelernt haben, wie man die dafür gewinnen kann, auch für den Lehrerberuf. Und zwar, aber die müssen natürlich qualifiziert werden.
Eben,
ne?
So ein Quereinstieg also sagt sich immer so leicht.
Nein, nein, also ich finde jetzt nicht Quereinstieg und dann hat man irgendwie Leute, die keine pädagogische Ausbildung haben, die dann irgendwie mit Schulklassen alleine gelassen werden. So nicht. Sondern man braucht natürlich unbedingt die pädagogische Qualifizierung. Das Problem ist nur, und das kenne ich auch aus meinem Freundeskreis, wo einige quasi umgeschult haben auf Lehrkraft und nochmal an die Uni gegangen sind. Ein großes Problem ist, dass gerade die Referendare zu Beginn total wenig verdienen.
Ja.
Und das ist für jemanden, der vielleicht 25 ist und gerade von der Uni kommt und alleine lebt und keine Kinder hat, ist bei dem auch schon ungerecht, aber der kommt irgendwie vielleicht noch damit aus. Aber wenn jemand 40 ist und 2 Kinder hat und sagt, ich würde ja als Lehrkraft arbeiten, ich würde das Referendariat machen, aber ich kann mir das eigentlich kaum leisten, wenn ich nicht irgendwie einen Partner habe, der irgendwie gut verdient, dann ist das einfach ein Problem. Also von daher muss man auch an diese Frage von Referendariate ran und das eben auch möglich machen, dass Menschen, die, ich sag mal so, mitten im Leben stehen, ja, die eine Miete zu bezahlen haben, die vielleicht auch von einem vernünftigen Einkommen.
Ich meine, Miete haben wir wahrscheinlich auch als Studenten oder Studierende zu bezahlen.
Natürlich, natürlich, klar. Aber die Menschen, die eben sich entscheiden, als zum Beispiel ihren Beruf zu wechseln, denen eben auch so einen Übergang möglich zu machen. Und wir brauchen natürlich viel mehr, wir brauchen Studienplätze für angehende Lehrkräfte und wir müssen die Bedingungen auch an den Schulen natürlich so machen, dass nicht Lehrerinnen und Lehrer aus dem Lehrerberuf immer wieder ausscheiden, weil wir erleben das ja, dass viele Lehrkräfte, gerade auch im höheren Alter, wenn sie über 50, über 55 sind, dann eben auch ihre Arbeitszeit verkürzen, also auf eigene Kosten, weil sie einfach sagen, ich pack das nicht mehr in Vollzeit und die Belastung einfach so groß ist. Und dafür muss man ordentlich mehr Geld ausgeben für Bildung, als es Deutschland tut, weil die Bildungsausgaben
traumhafte Überleitung. Genau, genau.
Also 100 Milliarden für die Bildung, würde ich sagen, das wäre mal ein gutes Sondervermögen.
Sie haben unter anderem auch die Vermögensteuer wieder ins Spiel gebracht. Die gab es mal in Deutschland, gibt es jetzt nicht. Die hätten Sie gern wieder zurück.
Unbedingt.
Wie soll das aussehen? Wer zahlt da?
Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt Sorgen machen, will ich insofern beruhigen, indem ich ihnen sage, die erste Million ist frei. Also vielleicht großes Aufatmen. Also jeder der Zuschauerinnen und Zuschauer, der dessen Vermögen unterhalb einer Million liegt, ist davon schon mal gar nicht betroffen. Und von der Million, da wollen wir auch gar nichts haben, sondern wir wollen den darüber liegenden Betrag mit 1% besteuern. Das ist wirklich moderat. Und erst ab 50 Millionen wollen wir dann 5% besteuern, aber das ist wirklich moderat. Und ich meine, wie 40% der Bevölkerung besitzt überhaupt kein Vermögen oder sogar Schulden. Ne? Mhm. Und also ich meine, ich sag mal jetzt so, auch wenn man ein Häuschen hat, das in der Regel ja keinen Millionenwert hat und selbst wenn man 2 Häuschen hat, das ist ja auch, die 1 Million ist ja ein Freibetrag pro Person. Ne? Also bei Ehepaaren jetzt zum Beispiel reden wir schon über 2 Millionen.
Genau.
Ne?
Wie ist das?
Und Kinder kommen auch nochmal drauf. Also.
Würden da auch irgendwie selbstgenutzte Immobilien reinzählen?
Ja, bei der Erbschaftssteuer kann man die rausnehmen. Bei der Vermögenssteuer ist das schwierig, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die rauszunehmen. Aber die Menschen, die ein, ich sag mal, ein mehr oder weniger normales Haus haben, werden letztlich da nicht drunter fallen. Also ich sag mal, wenn man jetzt wirklich die riesige Villa am Starnberger See hat mit 300 Quadratmetern Wohnfläche, ja, da wäre dann die Vermögenssteuer.
Ja, aber wenn man jetzt schon mal in Berliner Speckgürtel schaut, da muss man einfach nur ein Haus mit Garten irgendwo im Grünen haben, dann sind wir schon schnell beim Wert von einer Million.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch ein Riesenproblem, dass die Immobilienspekulationen und die Bodenspekulationen so sind, dass es dort diese Wertentwicklung gibt. Aber das sage ich ja. Also in dem Fall ist ja auch häufig, sind dann beide Ehepartner zum Beispiel, wenn es Ehepartner sind, ne, oder ins Grundbuch eingetragen und das ist ein Freibetrag für, also pro Person. Ne? Und deswegen die Menschen, die hauptsächlich betroffen sind, sind die Menschen, die eben deutlich mehr haben als eine Million. Und man muss jetzt auch sagen, die allermeisten Häuser sind jetzt auch nicht jetzt irgendwie 3 Millionen wert oder so. Ne?
Also zumindest die Immobilienpreise, wie wir schon gesagt haben, sind schon teilweise da off the charts, wenn man es
überlegt. Dagegen muss man auch unbedingt was tun. Also es ist ja auch dringend notwendig, gegen die Bodenpreisspekulationen vorzugehen, weil ich sehe das natürlich schon, wenn man sich in der Münchner Innenstadt oder in der Frankfurter Innenstadt vor 40 Jahren ein Haus gekauft hat für, was weiß ich, 200.000 D-Mark, dann hat das natürlich heute eine ganz enorme Wertentwicklung, was einem aber erstmal nichts hilft, wenn man das Haus nicht verkauft. Also das
genau,
sehen wir natürlich schon.
Wohnt und vielleicht auch einfach damals, wie Sie schon gesagt haben, irgendwie 200.000 D-Mark gehabt, genau. Mit Kredit abgezahlt. Ja. Und dann, vielleicht sind das Menschen, die auch einfach gar kein tolles Einkommen haben. Die haben einfach Schwein gehabt damals, dass sie ein Haus gekauft haben, dann das sie in vielen Fällen dann einfach auch selber nutzen.
So. Das sehen wir natürlich schon, wie gesagt. Deswegen haben wir einen hohen, also deswegen ist der Freibetrag 1 Million und auch dort dann mit 1% angesetzt und die höhere Steuersätze eben erst an einem deutlich höheren Vermögen. Aber ich finde, wen wir wirklich treffen wollen, das sind die 237 Milliardärsfamilien, die wir in diesem Land haben. Mhm. Wir sind der Meinung, niemand kann in seinem Leben ein Milliardenvermögen erarbeiten. Es kann auch niemand sinnvoll ausgeben in seinem Leben. Und deshalb müssen wir ran, wirklich an diese Milliardenvermögen, die wachsen, trotz Krise. Also die einen wissen nicht, wie sie ihre Einkäufe bezahlen und die anderen sortieren ihre Milliarden. An die wollen wir ran und dazu brauchen wir die Vermögenssteuer.
Wie würde man beispielsweise, keine Ahnung, Kunst, dass die Leute an Wänden hängen haben oder einen fetten Weinkeller oder sowas, wie würde man sowas bewerten? Also wer erhebt denn, wie viel Besitz jemand hat?
Ja, das ist möglich. In anderen Ländern wird ja auch Vermögen besteuert und es gibt verschiedene Wege, das zu tun. Also man kann das ja auch so machen, dass Menschen sich selber veranlagen und selber angeben, was sie an Vermögen haben. Und dann muss
machen
man natürlich...
Machen das für ehrlich alle?
Naja, dafür gibt es ja auch Kontrollen und Möglichkeiten, auch Dinge zu überprüfen. Nicht jeden Einzelnen, aber dann eben auch stichprobenartig.
Aber dann klingelt also dann einer und sagt, zeigen Sie mal Ihren Weinkeller?
Ich sage Ihnen, wenn Sie in diesem Land Hartz IV bzw. Bürgergeld beantragen, da ist ja keine Prüfung zu aufwendig. Ne? Also ich meine, da wurde ja wirklich bei den Leuten oft nachgeschaut, irgendwie, ob sie noch irgendwelchen vererbten Schmuck oder sonst was haben.
Aber
also
die
wir
Menschen
sind
bekommen
ja
auch eine Leistung vom Staat.
Ja, aber wir sind sehr gut darin, Menschen, die wenig Geld haben, deren Leben auszuleuchten. Bei Menschen, die sehr viel Geld haben, tun wir das nicht. Und wir reden immer, es wird immer gerne geredet über Sanktionen bei Bürgergeldbeziehern, die irgendwie Leistungen zu Unrecht kassieren. Ich würde mal sehr gerne über Sanktionen für Superreiche reden, die ihr Geld am Fiskus vorbei ins Ausland bringen. Das ist nämlich auch ein deutlich größeres Problem, wenn wir uns das finanziell anschauen. Und ich finde, es ist doch vollkommen legitim, dass ein Staat sagt, wir brauchen für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben, ja, brauchen wir Steuern. Und dass Menschen so reich werden, hat ja was damit zu tun, dass Menschen dafür arbeiten, dass es eine gute Infrastruktur gibt. Ja, und deswegen ist eine Steuerschuld.
Sie meinen, andere Menschen arbeiten dafür?
Na, in der Regel schon. Also die meisten Milliardäre.
Um das klarzustellen.
Ja, richtig. Ja, also ich kenne, also Krankenschwester wird kein Milliardenvermögen erarbeiten können, obwohl sie sehr, sehr, sehr hart arbeitet. Die meisten Menschen, die Milliardenvermögen haben, haben es geerbt, also leistungsloser Wohlstand. Oder sie haben es an den Finanzmärkten oder vor allem haben sehr viele andere Menschen dafür verarbeitet. Also dass irgendwie die BMW-Erben 1 Milliarde an Dividenden bekommen. Dafür stehen viele Leute am Band und arbeiten hart dafür und die bekommen dafür
keine
deutlich
Milliarde.
Weniger.
Wir gehen zunächst Maßnahme.
Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir eins: Die Ausstattung von Krankenhäusern in Deutschland entscheiden manchmal über Leben und Tod. Laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft steht es um unsere Krankenhäuser aktuell so schlecht wie nie. Im Jahr 2023 drohte jeder vierten Klinik die Insolvenz. Die Krankenhäuser sind gezwungen, in Bereichen, die nicht profitabel sind, einzusparen. Schließungen von Standorten oder Stationen, Personalabbau, Einschränkung des Leistungsangebots und das deutsche Lieblingswort Wartelisten. All dies geht auf Kosten der Patienten und Patientinnen und dem ohnehin schon überlasteten Personal.
Haben wir in Deutschland zu viele Krankenhäuser?
Nein.
Ziemlich viele Menschen sagen ja. Also Herr Lauterbach sagt das, der Chef der Kassenärzte sagt das, die Krankenhausgesellschaften sagen das und eine Studie der Bertelsmann Stiftung sagt das auch. Und wir haben im europäischen Vergleich sehr, sehr viele, circa 1900 Kliniken. Und Karl Lauterbach ist ja gerade an einer Krankenhausreform dran. Und das trifft sich sehr gut, weil ihre zweite Maßnahme, die sie uns mitgebracht haben, ist auch eine Krankenhausreform. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, Sie haben nicht das gleiche vor wie Karl Lauterbach.
Das ist richtig. Nein, ich finde pauschal das falsch zu sagen, wir haben zu viele Krankenhäuser. Ich finde, natürlich brauchen wir eine gute Krankenhausplanung. Und natürlich ist es sinnvoll zu überlegen, wo sind Krankenhäuser für kurze Wege und welche speziellen Dinge macht auch das Krankenhaus und ein anderes nicht. Ich finde nur, dass die Krankenhausplanung sich am Bedarf orientieren muss und nicht an der Maxime der Kosteneinsparung. Und ganz ehrlich, wenn wir in den letzten Jahren über Krankenhausschließungen gesprochen haben, dann ging es nicht darum, dass man damit die Gesundheitsversorgung stärkt und Überkapazitäten abbaut, sondern es ging immer um Einsparungen. Mhm. Und es sind in den letzten Jahren gerade so viele Kinderstationen und Geburtskliniken zum Beispiel geschlossen worden. Das ist ein riesiges Problem, weil einfach
weil
die Wege...
Rechnen.
Ja, genau. Das muss man wirklich so knallhart sagen. Wir leben in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt und es werden Kinderstationen geschlossen, weil sich Kindermedizin nicht rechnet. Und das sagt doch alles über das deutsche Gesundheitssystem.
Der Knackpunkt da heißt Fallpauschale.
Genau.
Fallpauschale, eine kurze Erklärung, die sind 2003 eingeführt worden. Die Krankenhäuser haben ab da nicht mehr nach Patient- und Bettentag abgerechnet, sondern eine Pauschale, wie es eben heißt, abgerechnet, wenn ein Patient ins Krankenhaus gekommen ist. Und das heißt aber auch, wenn Patienten lange im Krankenhaus liegen, sind sie unrentabel.
Genau.
Das soll jetzt auch in der Reform von Karl Lauterbach teilweise zurückgedreht werden. 60% der Mittel sollen als eine sogenannte Vorhaltepauschale ausgezahlt werden. Das ist also einfach dafür, dass Krankenhäuser ihre Leistung generell anbieten. 60%, reicht Ihnen das? Wie würden Sie es machen?
Man muss komplett weg von dem System der Fallpauschalen. Man muss weg von dem System der Fallpauschalen, weil es ja auch völlig falsche Anreize setzt. Na, also ich meine, das Ding ist ja, dass man die Fallpauschalen ja nicht dafür gesorgt haben, dass jetzt irgendwie alles viel günstiger werden würde, sondern dass es einen Anreiz gibt, ich sag mal, eher, also schneller zu operieren und Anreiz gibt, möglichst die Liegezeiten zu verkürzen.
Mhm.
Ja, aber auch nicht so stark zu verkürzen, dass man das Ganze hätte ambulant machen können. Also, und ich, wenn man mit Leuten in Krankenhäusern spricht, dann sagen die, wir haben unsere Patienten, teilen wir in zwei Gruppen ein, also jetzt betriebswirtschaftlich, die, die was kosten und die, die was bringen. Ja, und das, finde ich, sagt halt alles aus über das deutsche Gesundheitssystem. Also natürlich, die Menschen in Krankenhäusern versorgen jeden Patienten bestmöglich, das ist vollkommen klar. Ich meine jetzt nur, das ist die Schwierigkeit, dass man eben jedes Krankenhaus gucken muss. Es muss sich ja rechnen und dann überlegt man halt, welcher Patient rechnet sich und welcher nicht. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, Krankenhäuser müssen Menschen gesund machen. Die müssen sich nicht rechnen. Die müssen auch keine Gewinne abwerfen und schon gar nicht für irgendwelche Aktionäre. Krankenhäuser müssen Patientinnen und Patienten optimal versorgen. Und wenn das mehr kostet und jemand irgendwie nach einer Blinddarm-OP 2 Wochen länger im Krankenhaus liegt, weil er vielleicht schon Vorerkrankungen hatte, dann ist das so. Und gerade die Menschen früher zu entlassen, um eben Kosten zu sparen, dieser immense Kostendruck, der auf den Krankenhäusern lastet, das ist ein Problem. Und die Reform, die Lauterbach jetzt vorhat, ändert das nicht substanziell. Und es wird eher, das ist ja die Befürchtung, eher zum Krankenhaussterben führen. Und es geht vor allem auch zulasten der kleinen Krankenhäuser und Krankenhäuser, die eben nicht Häuser der Maximalversorgung sind. Und das kritisieren wir. Und wir sagen, wir brauchen ein grundsätzliches Umdenken im Gesundheitssystem. Lauterbach hat ja eine Revolution angekündigt.
Mhm.
Das ist keine Revolution. Wir wollen eine Revolution. Revolution heißt Krankenhäuser in die öffentliche Hand, Abschaffung der Fallpauschalen, gute Arbeitsbedingungen und Schluss mit der Zweiklassenmedizin. Also, dass eben Menschen, die privat versichert sind, ja, irgendwie anders behandelt werden, schneller Termine bekommen als gesetzlich Versicherte. Jeder Patient muss nach medizinischen Notwendigkeiten versorgt werden und nicht nach Versichertenstatus.
Ich habe ein Zitat von Karl Lauterbach mitgebracht, der hat gesagt, viele der kleinen Kliniken überleben derzeit nur, weil sie diejenigen behandeln, die von den Qualitätsunterschieden nichts wissen im Vergleich zu großen spezialisierten Kliniken. Und der jetzige Ansatz seiner Reform ist, Fachpersonal soll an spezialisierten und gut ausgestatteten Kliniken gebündelt werden, damit die Behandlungsqualität steigt, und die kleineren Kliniken sollen beispielsweise die Möglichkeit kriegen, in die ambulante Versorgung zu gehen und damit auch, ja, neue Finanzierungswege für sich selber erschließen. An dieser Bündelung, dass man sagt, okay, man schafft es einfach für bestimmte Bereiche, ja, Häuser zu schaffen, die besonders spezialisiert sind. Was spricht da dagegen?
Also es spricht nichts dagegen, wirklich für ganz besonders spezialisierte Bereiche, dass man die eben auch bündelt. Diese Aussage von Karl Lauterbach hat halt gerade in vielen kleineren Krankenhäusern für ziemliches Entsetzen gesorgt. Also ich war, habe einige kleinere Krankenhäuser, auch größere Krankenhäuser besucht, bin relativ viel da unterwegs und habe dort eben auch mit den Beschäftigten, mit den Ärztinnen und Ärzten gesprochen, und die waren über diese Aussagen ziemlich entsetzt, weil sie sagen, das schürt natürlich ein totales Misstrauen auch in die Qualität von kleinen Krankenhäusern, und es gibt einfach keine validen Zahlen, die jetzt irgendwie sagen, dass es diesen Qualitätsunterschied in dieser Form gäbe. Also von daher gibt es ganz spezielle Dinge und ganz spezielle Therapien, wo es sicher sinnvoll ist, das auch zu spezialisieren. Aber in dieser Aussage, ja, dass eben die kleinen Krankenhäuser sich auf die ambulante Versorgung konzentrieren sollten und alles andere in die Häuser in die größeren Häuser, das ist schon eine problematische Aussage, und das wird eben auch so wahrgenommen. Ich meine, die realen Probleme in den Krankenhäusern ist doch, dass die Patientenversorgung gefährdet ist durch eine permanente Überlastung, durch zu wenig Personal, eben dadurch, dass eben der Kostendruck so immens ist. Und das ist das große Problem. Aber ich will nur sagen, wir brauchen eben die Krankenhäuser im ländlichen Raum. Wir brauchen die kurzen Wege. Und natürlich für Routineeingriffe, die müssen doch möglich sein, die auch wohnortnah durchführen zu können und eben nicht jetzt irgendwie 100 Kilometer entfernt ins nächste große Krankenhaus zu fahren.
Sagen Experten aber auch, dass der Stand der Medizin sich halt einfach gewandelt hat, dass das deutsche Gesundheitssystem oft nicht mitgegangen ist, dass viele Eingriffe jetzt ambulant auch absolviert werden können, wo Leute immer noch auf eine Station gepackt werden. Und da muss ja auch irgendwie ein Raum für sein, dass sich ein Gesundheitssystem auch entwickelt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber immer an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten ausgerichtet. Also wenn wenn es medizinisch geboten ist, eben, dass man eine Behandlung, eine Operation, einen Eingriff stationär macht, weil das für den Patient das Beste ist, dann muss man das so machen. Wenn das ambulant möglich ist, dann kann man es anders machen. Mein Problem ist, dass alles, was wir im Bereich der Gesundheitsversorgung ja diskutieren, sehr stark unter dem Kostendruckargument, unter Einsparung, aber auch unter ökonomischer Verwertbarkeit diskutiert werden. Wissen Sie, das Problem ist doch, dass so viele Krankenhäuser mittlerweile in der Hand von privaten Konzernen sind, die natürlich damit Geld verdienen wollen. Und wenn das die Prämisse der Gesundheitspolitik ist, ist das grundsätzlich ein Problem. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass jetzt irgendwie, natürlich muss die Krankenhauslandschaft sich weiterentwickeln, und natürlich muss man irgendwie sehen, dass Medizin sich weiterentwickelt hat, klar. Aber ich finde halt, das muss alles ausgerichtet sein, bestmögliche Versorgung und nicht Kostendruck.
Bestmögliche Versorgung, dafür braucht man Menschen. Und Sie wollen gerne mindestens 100.000 zusätzliche Pflegekräfte in die Krankenhäuser bringen. Zusätzlich wollen Sie, dass mehr Leute in Teilzeit arbeiten können, wegen der Belastung im Job. Und das Gehalt soll auch steigen. Das heißt, man braucht noch mehr Leute und noch mehr Geld für diese Arbeitskräfte. Ist das korrekt?
Naja, was die zusätzlichen Pflegekräfte angeht, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir das wollen, sondern wir brauchen sie einfach objektiv, ne? Also ich meine, es gibt ja immer wieder Studien, die halt voraussagen.
Aber das ist Ihre Forderung.
Ja, natürlich, ja. Aber es ist, also wir haben uns die Zahlen nicht ausgedacht, ja, ne, sondern das sind natürlich die Studien, die es darüber gibt, über den Pflegenotstand, über den Mangel an Pflegekräften. Ja,
am unteren Rand fast schon angesetzt, oder?
Ja, ja, es ist wirklich am unteren Rand angesetzt. Also es gibt Zahlen auch von Verdi, die deutlich höher noch sind. Und gut, kommt natürlich auch drauf an, welchen Zeitraum man sich anschaut. Aber wir haben einfach einen massiven Pflegemangel, das heißt, Pflegekräftemangel. Das heißt, wir müssen alles dafür tun, mehr Menschen als Pflegekräfte eben auch zu gewinnen. Und zur Teilzeit ist es so, dass natürlich viele Pflegekräfte heute schon in Teilzeit gehen, weil sie einfach sagen, ich schaffe das einfach nicht. Gerade auch Pflegekräfte, die dann vielleicht über 50 oder über 60 sind. Ich meine, Pflege ist eine harte körperliche Arbeit. Mhm. Die gehen in Teilzeit, aber sie machen es eben auf eigene Kosten, also mit Lohnverzicht, weil sie dann eben weniger verdienen. Und wir müssen uns doch die Frage stellen, wie können wir den Beruf der Pflegekräfte in den Krankenhäusern, aber genauso wichtig auch in den Pflegeheimen und auch in der ambulanten Pflege, wie können wir diesen Beruf attraktiver machen, weil wir haben ja auch gesehen in der Corona-Krise, da sind Menschen in den Beruf zurückgekehrt, die aus dem Beruf ausgeschieden sind, die aber danach viele von denen wieder das Weite gesucht haben. Also es scheiden so viele Pflegekräfte aus dem Beruf, weil die Belastungen einfach so enorm sind. Und deswegen geht es natürlich um gute Arbeitsbedingungen, Personalmindeststandards, ganz wichtig. Mhm. Ja, also dass eben nicht eine Pflegekraft alleine mit viel zu vielen Patientinnen und Patienten ist und auch immer selber noch in dem Risiko drin hängt, wenn sie einen Fehler macht, dass sie eben auch die Sicherheit der Patienten gefährdet. Und wir brauchen auch eine angemessene Bezahlung für Pflegekräfte, gerade auch in den Pflegeeinrichtungen und in der ambulanten Pflege, weil dort eben wirklich das Lohnniveau teilweise doch sehr niedrig ist.
Sie wünschen sich eine sogenannte Bürgerversicherung. Richtig. Was heißt das?
Das heißt, eine Krankenversicherung, die alle einbezahlen und die eben die Zweiklassenmedizin verhindert. Ich bin gesetzlich versichert, weil ich auch davon überzeugt bin, dass das das richtige System ist. Und ich finde das eben gerade ein Problem, dass eben durch die privaten Krankenversicherungen natürlich sich Leute aus diesem System quasi rausnehmen. Mhm. Und deshalb brauchen wir eine solidarische Gesundheitsversicherung oder Bürgerversicherung, eben in die alle Menschen dann eben einbezahlen und es nicht, wenn die Frage ist, ob man einen Arzttermin haben will, nicht die erste Frage ist, wie sind Sie versichert, gesetzlich oder privat, sondern die erste Frage muss immer sein, wie dringend ist es, haben Sie Schmerzen, wie geht es Ihnen? Ja, also dass eben nach medizinischen Notwendigkeiten Menschen versorgt sind und dass es keine Rolle spielt, welchen Versicherungsstatus sie haben.
Eine Bürgerversicherung würde aber ähnlich, zumindest das, was ich gelesen habe, ähnlich wie aktuell die Rentenversicherung nach einem Umlagesystem funktionieren. Mhm. Also das bedeutet, dass heutige Erwerbstätige mit ihren Beiträgen auch die Versorgung von Rentnern zahlen würden. Das Land wird aber immer älter. Laufen wir da nicht in ähnliche Probleme rein wie bei der Rente?
Auch bei der Rente würde ich sagen, ist das nicht, also das ist nicht das große Problem der Rentenversicherung, ist nicht, dass Menschen älter werden. Das große Problem der Rentenversicherung ist auch hier, dass viele Menschen nicht in die gesetzliche Rente einbezahlen, zum Beispiel Abgeordnete nicht. Mhm. Also das ist einfach durch das Abgeordnetengesetz so geregelt. Aber auch viele andere Berufsgruppen, die gar nicht in die Rentenversicherung einbezahlen.
Beamte zum Beispiel.
Beamte. Dann ist das Problem, dass man die gesetzliche Rente stärken muss und dass natürlich Menschen, die Niedriglöhne verdienen, natürlich auch wenig in die Rentenversicherung einzahlen. Das heißt also, Rente hängt immer zusammen mit dem Lohnniveau, wie viele Menschen zahlen ein und das, an den Stellschrauben müsste man drehen und dann kann man auch eine gute Rente für alle finanzieren. Also, und das ist.
Und übertragen aufs Gesundheitssystem?
Aufs Gesundheitssystem übertragen bedeutet, dass eben ja eine gesetzliche Krankenversicherung, in die alle einbezahlen und wo eben ja niemand sich irgendwie rausstehlen kann, das ist darauf übertragen. Aber auch hier diese Frage von, die Menschen werden älter und deswegen explodieren die Kosten im Gesundheitssystem. Ich finde, das muss man schon einordnen, weil wir haben im Gesundheitssystem nicht das Problem, dass zu wenig Geld im System ist. Im Gesundheitssystem ist jede Menge Geld.
Ja, wahnsinnig teures.
Wahnsinnig, das zweiteuerste. Wahnsinnig viel Geld ist im Gesundheitssystem. Was ist das Problem? Dieses Geld, und das sind öffentliche Gelder, die werden abgesaugt. Die werden abgesaugt und die werden umverteilt in private Kassen, weil private Krankenhauskonzerne, ja, also die großen Krankenhauskonzerne wie Helios oder Fresenius, ja, die dreistellige Millionen, teilweise Milliarden Gewinne pro Jahr machen, wo kommen denn diese Gewinne her? die kommen aus den Krankenhäusern, die kommen durch eine Stärke, durch die Beschäftigten, die kommen aus der Finanzierung des Gesundheitssystems. Das heißt, es ist doch total widersinnig, dass man ein Gesundheitssystem hat, wo etwas abgezogen wird, um es als Dividenden an Aktionäre auszuschütten. Das ist doch das Problem. Und wenn diese Gelder nicht abgezogen würden, ja, also das heißt, wenn wir sagen, Krankenhäuser grundsätzlich in öffentlicher Hand oder in gemeinnütziger Hand, ja, ohne dass dort, das aus, also deswegen sagen wir auch, wir brauchen ein Verbot. Gewinne aus den Krankenhäusern dürfen nicht in private Taschen fließen. Gewinne müssen, wenn es überhaupt sowas wie Gewinne gibt, Überschüsse, müssen in den Krankenhäusern, im Gesundheitssystem bleiben.
Das wäre mal eine Revolution.
Ja.
Eine Maßnahme gibt es noch und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist wohl eines der größten Probleme, die wir aktuell in Deutschland haben.
1.500 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung? In vielen deutschen Großstädten ist das schon längst Normalität. In den letzten Jahren sind die Mietpreise weiter gestiegen. Allein 2023 im Schnitt um 5,8%. Aber nicht nur in Berlin, München und Co. lässt sich kaum noch bezahlbarer Wohnraum finden. Auch in ländlichen Gegenden, fernab von Großstädten, wird Wohnen immer teurer. Aber wie kann sich das ändern? Manche staatliche Regulierungsversuche wirken nicht ausreichend oder können umgangen werden, zum Beispiel durch befristete Mietverträge oder überteuerte möblierte Wohnungen. Andere, wie der Berliner Mietendeckel, sind gerichtlich wieder gekippt worden. Und auch wenn mehr Wohnraum durch Neubau geschaffen wird, heißt das noch lange nicht, dass dieser dann auch bezahlbar ist.
Wie wohnen Sie denn gerade so in Berlin, Frau Wissler?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja, also meine Wohnung in Frankfurt, das ist mein Erstwohnsitz. Ich habe eine Zweitwohnung in Berlin, die seit über 10 Monaten leider nicht bewohnbar ist, weil ich einen Wasserschaden habe. Und es handelt sich offensichtlich über den längsten Wasserschaden, von dem ich je gehört habe. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ist meine Wohnsituation in Berlin gerade ziemlich desaströs und ich übernachte bei...
Auf einer Couch.
Ja, so oder ab und zu auch mal im Hotel, je nachdem. Aber auf diversen also ich habe schon auf einigen Couch geschlafen und das ist im Moment meine Wohnsituation, aber der Berliner Wohnungsmarkt ist natürlich auch total angespannt. Aber meine erste Wohnung habe ich in Frankfurt und da habe ich, ich bin sehr glücklich darüber, ich wohne seit mittlerweile 21 Jahren in meiner Wohnung in Frankfurt, immer noch meine erste eigene Wohnung, die erste Wohnung, die ich alleine angemietet habe und habe eben einen 21 Jahre alten Mietvertrag zu einem grandiosen Mietpreis und ich werde diese Wohnung nie in meinem Leben hergeben.
Ihr drittes Anliegen ist es, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und das ist keine kleine Aufgabe. Ich würde behaupten, zumindest in den Großstädten war es gefühlt noch nie so schwierig, eine Wohnung zu finden. Davon ganz abgesehen, wie teuer die jetzt mittlerweile geworden sind. Wie wollen Sie da schnell für Entlastung sorgen?
Schnell für Entlastung sorgen heißt, dass wir vor allem erstmal verhindern müssen, dass bezahlbarer Wohnraum vernichtet wird. Und wir brauchen einen Mietenstopp und wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel. Es ist richtig, das Bundesverfassungsgericht, das den Mietendeckel in Berlin gekippt hat, aber er hat gesagt, weil das nicht Gesetzgebungskompetenz des Landes ist. Und wir sehen ja auf Bundesebene, es gibt die Mietpreisbremse, aber die ist einfach total löchrig. Die hat viel zu viele Ausnahmetatbestände und das sehen wir ja gerade in so Städten wie in Berlin. Ne? Es gibt die Mietpreisbremse und dann werden halt Wohnungen möbliert vermietet, um der Mietpreisbremse die zu unterlaufen. Oder es gibt sogenannte Indexmietverträge, wo die Miete an die Inflation gekoppelt ist. Also die Mietpreisbremse wirkt nicht und deswegen ist das das Allerentscheidendste, dass man wirklich in den Bestand eingreift und sagt, wir müssen die Mieterinnen und Mieter schützen durch Mietenstopp und Mietendeckel. Das ist der erste.
Ich wollte gerade sagen, da muss man nämlich gerade mal differenzieren, weil ein Mietendeckel und die Mietpreisbremse ist ein unterschiedliches System. Genau. Der Mietendeckel.
Der Mietpreisbremse gilt auch nur in sogenannten angespannten Wohnungsmärkten. Das heißt, die gilt gar nicht überall.
Ist das nicht überall momentan?
Würde ich auch sagen. Aber sie gilt nach Gesetz eben nur in angespannten Wohnungsmärkten. Sie gilt nicht für Neubauten und sie gilt auch teilweise bei Sanierungen nicht, eben nicht für Möblierte und so weiter. Also es gibt eben jede Menge Möglichkeiten, sie zu umgehen und deswegen ist sie total löchrig.
Dann gehen wir mal auf die konkreten Maßnahmen. Der Mietendeckel, wie Sie schon gesagt haben, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dürfte nicht entscheiden als Land. Haben Sie nicht die Gesetzgebungskompetenzen für, aber hier haben Sie ja die absolute Mehrheit. Das heißt, im Bund könnten Sie einen Mietendeckel in der Form sofort einführen.
Das wäre sehr schön, ja. Das wäre im Interesse der Mieterinnen und Mieter. Naja, also man braucht einen Mietendeckel, der natürlich nicht überall gleich aussieht, ne? Sondern man muss die Möglichkeit haben, eben Mieten auf ein gewisses Niveau zu begrenzen. Das würde aber, wir haben ein ganzes Konzept so entwickelt, eben in einigen Bereichen auch dazu führen, wirklich Mieten real zu senken. Also ich finde, von der Funktionsweise kann man sich schon gut anschauen, was in Berlin passiert ist. Also in Berlin war es ja so, dass eben auch Mieten, es eben wirklich zu Mietenreduzierungen geführt hat. Also in der Systematik müsste es so sein.
Aber das Angebot ist auch sofort eingebrochen. Ich weiß noch, in der Zeit habe ich mir umgeguckt nach Wohnungen, da war auf einmal nichts mehr da.
Ja, also das ist ein bisschen schwierig, weil erstens der Mietendeckel in Berlin nicht so lange gegolten hat, dann ist es teilweise
fünf
noch...
Jahre, oder?
Nee, es war, meine ich, kürzer. Und dann noch, dann später die Corona-Krise noch mit reingegangen. Also deswegen, aber das Problem, was wir jetzt heute haben, ist ja auch, dass wir einen Wohnungsmarkt haben, in dem gar nicht viel Bewegung drin ist. Also im Moment haben wir ja auch die Situation, dass diese hohen Mieten ja auch zu einer Zementierung führen. Ne? Also jetzt praktisches Beispiel. Wir haben die Seniorin, die irgendwie, weiß ich nicht, Kinder aus dem Haus, ist vielleicht verwitwet und sie wohnt in ihrer Fünf-Zimmer-Wohnung mit ihrem 40 Jahre alten Mietvertrag. Wenn die Seniorin
20 Jahre in Frankfurt.
Oder bei mir haben sich aber die Bedürfnisse nicht so stark verändert. Also aber diese Seniorin, wenn die in ihrer Wohnung wohnen bleiben will, soll die natürlich da wohnen bleiben. Aber ich kenne eben Menschen, die sagen, ich bin alleine, ich brauche keine fünf Zimmer. Ich hätte gerne eine Ein- oder Zweizimmerwohnung, gerne was Seniorengerechtes und ein bisschen irgendwie kleiner, sodass ich nicht mehr so viel Arbeit habe. Aber die kann ja aus ihrer Wohnung nicht ausziehen, weil die ja nie einen 40-Jahr-Jahren Mietvertrag hat. Dann zahlt die ja für eine Einzimmerwohnung das Dreifache. Und gleichzeitig haben wir die jungen Familien, die total beengt wohnen, weil sie keine größeren Wohnungen finden.
Oder müssen rausziehen aus dem
Oder müssen Umfeld. Rausziehen. Und das ist ja das Problem, dass wer heute, also ich bin ja auch ein Beispiel dafür, wenn man bezahlbare Wohnungen gefunden hat, dann bleibt man drin, selbstverständlich. Ja. Und das sorgt dafür, dass ja auch total viel Wohnraum eigentlich verloren geht. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch gesagt, wir wollen sowas wie Wohnungstausch erleichtern. Mhm. Also dass die Seniorin eben sagen kann, ich übernehme die kleine Wohnung von dem jungen Paar, das mittlerweile zwei Kinder hat. Mhm. Und das junge Paar mit den zwei Kindern zieht dann eben zu den Konditionen des 40 Jahre alten Mietvertrags irgendwie in die größere Wohnung.
Und das dürften die einfach so entscheiden? Also wenn, ich meine, das ist ja nicht alles Vonovia oder so, das ist vielleicht eine Wohnung von irgendjemandem, der das halt einfach als Altersvorsorge vermietet oder sowas und da vielleicht ein Mitspracherecht haben möchte, wer da drin wohnt.
Wir hatten dazu einen Antrag in den Bundestag eingebracht, wo wir auch vorgeschlagen haben, das zu regeln. Ich will nur grundsätzlich mal zu der Frage der Altersvorsorge was sagen. Ich meine, wir haben nur das Problem, wenn, also mir ist ja schon klar, dass Menschen teilweise Wohnungen als Altersvorsorge kaufen. Das ist ja auch ein riesiges Problem mit der ganzen Frage von auch Teilprivatisierung von Renten, von privater Vorsorge. Es führt halt am Ende dazu, dass der arme Rentner irgendwie die Miete bezahlt für die Altersvorsorge, dasjenigen, der vielleicht auch nicht jetzt, also das ist natürlich so ein bisschen ist die Schwierigkeit. Die Frage ist halt, wie wir in dieser Situation, wo Menschen einfach keine Wohnung mehr finden und die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist katastrophal. Deswegen haben ja in Berlin auch fast 60% für die Enteignung der großen Immobilienkonzerne gestimmt bei dem Volksentscheid. Weil die Situation ja nicht nur für Geringverdiener unerträglich ist, sondern auch für Menschen, die ein durchschnittliches Gehalt, teilweise sogar Menschen, die ein überdurchschnittliches Gehalt haben, die Situation so dramatisch ist. Und das liegt daran, dass Wohnungen einfach zu einem Spekulationsobjekt geworden sind, zu einem Renditeobjekt und deswegen muss die Politik dort eingreifen und dafür sorgen, dass die Mieten nicht immer weiter durch die Decke gehen. Und dafür brauchen wir ein Instrument, eben wie den Mietendeckel, um die Mieterinnen und Mieter zu schützen. Dafür brauchen wir aber auch deutlich mehr sozialen Wohnungsbau unbedingt. Ja, also ich meine, Sozialwohnungen sind, jedes Jahr gehen mehr Sozialwohnungen verloren, als neue entstehen. Das ist dringend notwendig und da macht die Ampel nichts. Ja, also die Ampel versagt total und lässt die Mieterinnen und Mieter im Stich.
100.000 Sozialwohnungen sollten gebaut werden pro Jahr, 400.000 Wohnungen insgesamt. Momentan sieht es nicht so gut aus von der Ampel. Generell ist es aber ja so, dass ein krasser Einbruch beim Wohnungsbau zu sehen ist. Also Bauträger gehen pleite, es gibt steigende Material- und Energiekosten, Lieferengpässe für Material und die Finanzierung wird auch immer teurer. Also insgesamt werden sehr, sehr viele Wohnungsbauprojekte storniert, auch im hochpreisigen Bereich. Wie kann man unter diesen Umständen dann auch noch für mehr Sozialwohnungen sorgen?
Ja, das Problem, ein großes Problem, was wirklich ein Treiber natürlich ist bei den Kosten, sind eben die hohen Bodenpreise. Also dass die Bodenpreise, Bodenrichtwerte, die teilweise sich verdoppeln und verdreifachen. Also wir haben da wirklich so eine krasse Entwicklung, gerade eben in diesen sehr verdichteten Wohnungsmärkten, in den großen Städten, wo es einen starken Zuzug gibt. Das ist das eine Problem. Und ja, wir brauchen Neubau. Es wird ohne Neubau nicht gehen. Ich finde es aber immer wichtig, auch über den Bestand zu reden, weil das muss klar sein, wir können nicht jede Fläche versiegeln und bauen hilft nichts gegen Wohnungsnot, wenn das Falsche gebaut wird. Und wir sehen eben, dass vielerorts eben hochpreisiger Wohnraum entsteht, wenn Private eben bauen. Das ist ja logisch. Ich meine, das ist, wenn privates Unternehmen baut, dass das jetzt irgendwie sagt, will lieber hochpreisigen Wohnraum, damit verdiene ich mehr, als wenn ich jetzt Wohnraum für Familien mit Durchschnittsgehalt zur Verfügung stelle, ist ja vollkommen klar.
Und denen wollen Sie dann sagen, Sie dürfen nur in einem gewissen Rahmen dann vermieten oder verkaufen danach?
Also zum einen brauchen wir mehr öffentliche Wohnungsgesellschaften, die eben bauen, also mehr Wohnungsbau in der öffentlichen Hand. Ja, und es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel so durch eine sogenannte Konzeptvergabe, ja, dass die Kommunen eben privaten Bauherren und Investoren klare Vorgaben machen. So und so viel Prozent müssen Sozialwohnungen sein, so und so viel irgendwie vielleicht auch also der auf dem zweiten Förderweg, also kostengünstiger Wohnraum. Also solche Möglichkeiten gibt es natürlich. Und ich halte es für dringend notwendig, dass der Staat, dass die Kommunen eingreifen, weil schauen Sie, ich meine, Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Es ist ein knappes Gut. Und bei Grund und Boden, da wo eben jetzt ein teurer Wohnturm mit Penthouse-Wohnungen, was weiß ich, Eigentumswohnungen ja gebaut wird, an dieser Stelle kann kein bezahlbarer Wohnraum entstehen. Und deswegen ist es so wichtig, in den Markt einzugreifen. Deswegen ist es wichtig, dass die öffentliche Hand keine Grundstücke mehr verkauft, sondern selber baut. Und deshalb ist es so wichtig, eben in den Bestand einzugreifen, weil man kann ja auch nicht, wenn die Mieten immer weiter steigen, man kann den Bedarf ja nicht beliebig hinterherbauen. Ja, aber es wurde in den letzten Jahren viel gebaut, aber eben auch viel Falsches gebaut. Und weil eben natürlich aufgrund von Anlageschwierigkeiten eben viel Kapital dann eben in die Immobilien gegangen ist.
Was sagen Sie Leuten, die dann sagen, gut, ich habe jetzt hier dieses Grundstück, ich würde gerne bauen, aber jetzt kriege ich eine Auflage, dann lasse ich das erstmal so 10 Jahre lang brach liegen und dann schauen wir mal, ob es dann vielleicht andere Situationen gibt. Passiert ja zum Beispiel in Großstädten recht häufig.
Das passiert recht häufig und ich finde, dabei kann man nicht zuschauen. Ich finde, da gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel unbebaute Flächen oder auch unbegründeten Leerstand, das gibt es ja auch, dass Gebäude einfach über Jahre hinweg unbegründet leer stehen, nicht weil sie irgendwie Asbest oder irgendwie saniert werden müssen, sondern die einfach genau aus solchen Gründen leer stehen, aus Spekulationsgründen, weil man eben mal guckt, ob sich das Grundstück nicht, der Wert nicht verdreifacht in den nächsten 10 Jahren. Natürlich muss dagegen vorgegangen werden. Also es kann auch nicht sein, dass die einen kein Dach über dem Kopf haben, dass Leute keine Wohnung finden und andere verknappen künstlich Wohnraum, indem sie Gebäude oder Grundstücke einfach leer stehen lassen, weil sie gerade nicht hohe Rendite da machen können.
Nochmal,
Grund und Boden ist kein. Ja, also die Vorschlag gegen Leerstand zum Beispiel vorzugehen, das ist gar nicht so revolutionär, sondern die gab es in vielen Bundesländern, gibt es zum Teil auch noch. Das sind die Gesetze gegen Wohnraumzweckentfremdung. Dass
aber
die Kommunen sind jetzt auch nicht die Möglichkeit haben.
So drakonisch.
Teil, ja.
Also hat ja anscheinend nicht genug geholfen.
Naja, es gibt schon Städte, in denen der Leerstand deutlich geringer ist als in anderen. Also man kann dagegen schon vorgehen. Und das bedeutet eben, dass wenn Leerstand unbegründet ist, dass ein Eigentümer eine Aufforderung bekommt und noch eine Aufforderung. Aber dass es dann auch Situationen geben muss, wo man dann eben die öffentliche Hand das Grundstück einer sinnvollen Nutzung zuführt. Weil, wie gesagt,
Enteignung.
Das muss nicht unbedingt eine Enteignung sein. Das kann auch eine Verwaltung sein, sage ich mal. Ne? Also, dass man eben da eben das auch unter öffentliche Verwaltung stellt. Das muss nicht eine Enteignung, schon gar keine entschädigungslose Enteignung sein. Aber ich nochmal, Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Es ist ein knappes Gut. Und Menschen, die aus irgendwelchen Gründen jetzt Grund und Boden besitzen und damit nicht verantwortungsvoll umgehen. Im Grundgesetz heißt es Eigentum verpflichtet. Mhm. Ja, die müssen notfalls dazu gezwungen werden, dass sie mit ihrem Eigentum nicht dazu beitragen, dass Wohnraum verknappt wird. Ich finde das dringend notwendig und es regt mich auch regelmäßig auf, dass Menschen, die...
Merke ich.
Nein, es regt mich deshalb auf, weil Menschen, die leerstehende Häuser besetzen und sie einer sinnvollen Nutzung zuführen. Ne? In meiner Heimatstadt in Frankfurt ist gerade ein Kino, das jahrelang leer stand, ist jetzt gerade besetzt worden. Ja, da kann man jetzt wieder Filme schauen. Ja, und es sind Häuser.
Aber es gehört ja jemandem. Da muss man, also ich meine, das ist eine Frage von, sagen wir zwar Eigentum verpflichtet, aber Eigentum wird ja, muss ja auch irgendwie geachtet werden.
Eigentum muss geachtet werden, aber Eigentum verpflichtet eben auch. Und wenn ein Gebäude jahrelang leer steht, vor sich hin verrottet,
dann, kann man da rein.
Dann finde ich, sollte man gegen denjenigen vorgehen, der das Gebäude leer stehen und verfallen lässt und nicht gegen diejenigen vorgehen, die sagen, hier ist Platz, hier ist ein Haus, das wird nicht genutzt, wir nutzen das jetzt sinnvoll. Es gab übrigens in Ländern, Niederlande zum Beispiel, gab es Gesetze früher, wo gesagt wurde, wenn Menschen nach so und so langer Zeit sich Wohnraum aneignen. Ne? Ich habe mal gelesen, die Kanzlerin hat doch auch mal irgendwann...
Da bin ich überfragt.
Aber
das hätte ich gern gesehen.
Nein, aber es gab ja auf jeden Fall, dass wenn eine Zeit lang Wohnraum überhaupt nicht genutzt wird, dass man dann auch so etwas legalisieren kann. Und nochmal, also Wohnraum ist ja etwas, was Menschen, was ein Grundbedürfnis von Menschen ist. Menschen brauchen Wohnraum. Und deshalb brauchen wir Möglichkeiten, in den Markt einzugreifen. Wir brauchen mehr öffentliche Wohnungsgesellschaften oder nicht mehr Gesellschaften, aber die müssen mehr bauen. Die Privatisierung, der Verkauf großer Wohnungsbestände, das war ein riesiger Fehler. Ja, und wir müssen einfach sehen, wenn so ein Konzern wie Vonovia, jeder durchschnittliche Mieter bei Vonovia Deutsche Wohnen zahlt jedes Jahr etwa 2000 Euro quasi an die Aktionäre als Dividenden. Mhm. Ja, und ich meine, die Mieterhöhungen, Sie haben es ja angesprochen, die Wohnungen werden nicht größer, die werden nicht schöner, die werden nicht besser, die werden nur teurer. Jedes Jahr.
Manchmal werden sie auch schöner, aber dann werden sie auch teurer.
Dann werden sie aber mehr teurer als 5, also da werden sie noch mehr teurer. Aber die Mieterhöhungen finden ja statt, ohne dass an den Wohnungen irgendwas besser ist. Und da ist schon die Frage, wer enteignet hier eigentlich wen? Und ich meine, das ist ja auch eine Enteignung der Mieterinnen und Mieter, deren Gehälter aufgefressen werden über diese steigenden Mieten.
Wir sind am Ende angekommen, schauen wir aber noch einmal kurz nach vorne. Es steht die Europawahl vor der Tür und die Umfragewerte sehen, ich sag mal, nicht ganz so rosig aus. Sie stehen ungefähr bei 3% aktuell. Ihre Spitzenkandidatin Carola Rackete hat angeregt, dass der Erneuerungsprozess der Partei auch mit der Umbenennung der Linken enden könnte. Braucht die Linke einen neuen Namen?
Ja, das hatte sie in einem Interview gesagt, aber dann auch auf dem Parteitag gesagt, dass sie das dann nochmal ein bisschen richtig gestellt. Ich glaube, am Ende ist nicht der Name das Entscheidende. Ja, also ich fand den Namen gut und wir planen auch keine Umbenennung. Ja, ich war ja bei der Parteigründung, war ich ja schon dabei. Also von daher, wir haben diesen Namen ja durchaus auch diskutiert und ich finde den Namen gut. Es ist aber letztlich nicht alles entscheidend der Name, sondern entscheidend ist, welche Politik wir machen, welche Inhalte wir nach vorne stellen und dass uns Menschen zutrauen, eben Lösungen und Alternativen zu haben zu den zentralen Problemen unserer Zeit. Und die sind ja reichlich.
Kurze Prognose, bei wie viel Prozent landet die Linke bei der Europawahl?
Ich gebe keine Prognose ab. Das Ziel ist natürlich, so stark wie möglich abzuschneiden. Und wir kämpfen jetzt, wir haben noch 7 Wochen bis zur Europawahl. Wir kämpfen für ein starkes Ergebnis, weil gerade auch auf europäischer Ebene, ich meine, wir erleben in so vielen Ländern Europas einen Rechtsruck. Wir erleben, dass die Fraktionen der Rechten und Faschisten größer wird. Das ist doch so dringend notwendig, dass es eine Kraft im Europaparlament gibt, die deutlich macht, wir wollen ein Europa, wo die Solidarität im Vordergrund steht. Wir wollen kein Europa, das sich abschottet gegen geflüchtete Menschen, die jetzt Familien mit Kindern an den Außengrenzen inhaftiert. Wir wollen nicht dabei zuschauen, wie das Mittelmeer immer mehr zum Massengrab wird. Also auch diese Werte von Solidarität und Humanität hochzuhalten und deutlich zu machen, wir brauchen Europa nicht der Banken und der Lobbyisten, sondern Europa, wo alle Menschen gut und in Würde leben können. Und das ist unser Anspruch. Dafür kämpfen wir bei der Europawahl und wir wollen ein gutes Ergebnis und mit so viel wie möglich Abgeordneten natürlich wieder einziehen, um einen Beitrag dafür zu leisten, dass es eine starke linke Fraktion im nächsten Europäischen Parlament gibt.
Aber Sie wären ganz happy, wenn es mehr als 3% werden.
Ich bin happy, wenn wir mit einem guten Ergebnis abschneiden.
Was ist ein gutes Ergebnis?
also ich will jetzt nicht, also wir sind jetzt 5 Abgeordnete im Europaparlament und natürlich tritt man mit dem Ziel auch an, 5 Abgeordnete wieder mit 5 Abgeordneten einzuziehen. Aber
das wären so circa 5% tatsächlich, so Pi mal Daumen.
Ja, also ich sag mal so, wir haben eine schwierige Situation als Linke. Es gab eine Abspaltung, das ist 3 Monate her. Das ist jetzt gerade nicht so ganz einfach ist, aber wir kämpfen darum und mobilisieren und fangen ja auch jetzt richtig erst an mit dem Wahlkampf. Sie haben es gesagt, Carola Rackete ist eine unserer Spitzenkandidatinnen, ne? Also Klimaaktivistin.
Aber sie ist nicht Parteimitglied, oder?
Sie ist nicht Parteimitglied, nein.
Was sagt das, wenn man als eine der Spitzenkandidatinnen ein Nicht-Parteimitglied aufstellt? Ist das egal?
Ja, wir haben uns überlegt, mein Co-Vorsitzender und ich, als wir über die Europawahl gesprochen haben, vor längerer Zeit schon, haben wir gesagt, wir hätten eigentlich gerne eine Liste, die ausstrahlt, dass wir, ja, die ausstrahlt auch in die Gesellschaft. Und dass wir auch Menschen, die nicht oder noch nicht Mitglied unserer Partei sind, die aber durchaus eine gewisse Bekanntheit haben und die einfach verstehen, aufgrund ihrer Arbeit, aufgrund ihrer Biografie, die einzuladen, eben auch auf unserer Liste anzutreten.
Ich weiß nicht, wo Sie es gesagt haben, sie ist Seenotretterin.
Genau, sie ist Seenotretterin gewesen und eben Klimaaktivistin und studierte Ökologin, hat da wirklich eine ganz große Kompetenz auch in dem Bereich. Und wir haben Carola Rackete gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnte, ja, durchaus als parteilose Kandidatin für die Linke anzutreten. Und wir haben Gerhard Trabert gefragt, der ist Sozialmediziner, also wird in Mainz der Arzt der Armen genannt, versorgt Obdachlose, hat aber auch ganz viel beim Thema Geflüchtete und Seenotrettung auch gearbeitet, war in ganz vielen Kriegs- und Krisengebieten auf dieser Welt. Die beiden haben wir gefragt, ob sie sich vorstellen können, für uns fürs Europaparlament zu kandidieren, weil wir eben gerade auch ausstrahlen wollen in die Gesellschaft, ja, dass die Linke sich öffnet, dass die Linke sich erneuern will, dass die Linke sich öffnet, eben gerade Menschen gegenüber, die für durch ihre Biografie und durch ihre Arbeit eben für Linke, für humanistische Werte stehen.
Und wenn es mit Europa klappt, dann können Sie vielleicht Ihre Spitzenkandidaten noch überzeugen, in die Partei einzutreten.
Ist aber keine Bedingung. Also das ist, wir haben Sie als Parteilose angefragt auch. Und wenn Sie es irgendwann entscheidet, dann
sind
ist es so. Aber wichtig ist, dass die Linke Positionen vertritt und das tut sie. Und das tut sie auch sehr deutlich.
Es ist bei uns Tradition, am Ende der Folge mit einem Song rauszugehen. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. In der Gruppe im Bundestag ist endlich wieder gute Stimmung. Die Wagenknechte sind raus, alle haben sich wieder lieb. Bei der Europawahl schneiden sie besser ab als gedacht. Der Sommer steht vor der Tür, sie treffen sich alle gemeinsam zum kleinen Sommerfest und sie persönlich sind für den Soundtrack verantwortlich. Gott. Welcher Song darf dann nicht fehlen?
Vielleicht in der jetzigen Situation der Linken, I Will Survive.
Und damit gehen wir raus. Vielen lieben Dank.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbol im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.